Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Hallo?
Hallo, Annika Schneider hier aus
Hallo,
dem
guten
Studio
Morgen.
In Köln.
Hi.
Hallo. Das Thema, über das wir heute reden wollen bei Nachredaktionsschluss, das ist ein totaler Brocken. Ach, da kommt
Hallo.
Der Nächste.
Guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Die Bundesregierung arbeitet gerade an einem Gesetz, dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, für das Transmenschen sehr lange gekämpft haben. Es geht darum, dass es einfacher werden soll, den Geschlechtseintrag im Personenstandsverzeichnis ändern zu lassen. Also von männlich zu weiblich oder von weiblich zu männlich. Es gibt aber auch Gegnerinnen und Gegner gegen dieses Gesetz, die davor warnen, diese Personenstandsänderung zu einfach zu machen. Und zwischen diesen beiden Seiten, dass eine sehr, sehr heftige Debatte entbrannt, auch mit sehr heftiger Wortwahl in den sozialen Netzwerken. Und wir Medien, wir stecken da mittendrin, weil wir von beiden Seiten Vorwürfe kriegen, wir würden nicht objektiv und kundig über dieses Thema berichten. Ich habe das selbst erlebt, als ich im März einen Beitrag gemacht habe, auch für den Deutschlandfunk. Und da habe ich recherchiert zu genau der Frage, über die wir heute auch sprechen wollen.
Transfrauen seien keine Frauen, sondern Männer, denen der Penis entfernt wurde und die Hormone genommen hätten. Das sagte die umstrittene britische Philosophin Kathleen Stock im Februar im Spiegel. Die deutsche Feministin Alice Schwarzer sieht das anders. Aber auch sie beurteilt die aktuelle Transbewegung kritisch. Thesen wie die von Alice Schwarzer würden in der Trans-Community immer wieder zu Wut, Empörung und Ohnmachtsgefühlen führen. Denn Feministinnen wie Schwarzer äußern sich über andere. Für Transmenschen ist die Debatte persönlicher. Für sie geht es um ihr Recht auf Selbstbestimmung.
Und daraufhin gab es sehr viele Rückmeldungen, auch sehr kritische. Da fielen dann so Schlagwörter wie parteiliche Berichterstattung, unreflektierte Berichterstattung. Ich habe mich bei einigen dieser Menschen, die mir da geschrieben haben, danach gemeldet. Wir haben telefoniert oder geschrieben. Und oft ist es dann so, diese Vorwürfe entschärfen sich dann, wenn man sich persönlich austauscht. Aber was doch sehr deutlich hängen geblieben ist, ist, es gibt einen großen Redebedarf bei diesem Thema und auch ein riesiges Konfliktpotenzial. Das sieht man ja vor allem in den sozialen Netzwerken, wo es ziemlich heftig zugeht, wenn darüber gestritten wird. Und ich hoffe deswegen, dass am Ende dieses Podcasts heute nicht nur die Unterschiede stehen zwischen uns, die wir jetzt hier miteinander sprechen, sondern ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht am Ende mit so ein paar ganz konkreten Ideen rausgehen, worauf wir uns alle einigen können, wenn es um Berichterstattung über das Thema Trans und über Transmenschen geht. Wir haben auch heute wieder einen Hörer eingeladen, der uns geschrieben hat, eben genau nach dem Beitrag, den ich zu dem Thema gemacht habe. Till Amelung ist jemand, der sich mit diesem Thema schon sehr viel beschäftigt hat und auch beruflich weiter beschäftigt. Sozialwissenschaftler mit dem Fokus Geschlechterpolitik und hat auch gerade erst wieder zu diesem Thema Transaktivismus und die Debatte, die zu diesen Themen stattfindet, also darüber gerade erst wieder geschrieben. Wir haben länger telefoniert und mir ist klar geworden, dass Sie einiges stört an der Trans-Berichterstattung, wie sie gerade läuft. Herr Amelung, am besten können Sie selber erzählen. Was stört Sie? Warum wollten Sie Ihre Meinung bei uns loswerden?
Genau, also bei mir kam es halt so an, dass Sie im Grunde genommen die Sichtweise der befragten Transaktivistinnen und Aktivisten teilen. Das aber letzten Endes nicht weiter begründet wird, warum diese Position die sozusagen richtigere in diesem Beitrag ist.
Um hier einfach nochmal die Fronten zu klären. Wir haben auf der einen Seite die Transverbände, die seit Jahren für mehr Transrechte kämpfen. Zum Beispiel dafür, dass das Transsexuellengesetz, das schon inzwischen 40 Jahre alt ist, reformiert wird mit einem neuen Selbstbestimmungsgesetz. Jetzt sind sie ganz nah am Ziel, dass dieses neue Gesetz mit der neuen Bundesregierung bald kommen könnte. Und inzwischen gibt es auch sehr viele Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, man kann die Transition von einem Geschlecht ins andere, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, nicht zu einfach machen. Da gehören große Hürden davor.
Genau, also bei mir kam es halt so an, dass Sie im Grunde genommen die Sichtweise der befragten Transaktivistinnen und Aktivisten teilen. Ich fand den Beitrag von Frau Schneider daher zu voreingenommen. Böswilligkeit werfe ich da nicht vor. Das möchte ich ja nochmal ganz klar betonen. Ich werfe auch keine Verschwörungen oder sowas vor. Das ist Quatsch. Ich denke eher, dass sowas vielleicht vor einer Unsicherheit geschieht, weil man natürlich, sag ich mal, Menschen, die einer Minderheit angehören, die immer noch viel Diskriminierung erfahren, wie Transpersonen eben, dass man da ja auch nicht, soll ich sagen, schaden möchte oder dass man da vielleicht sowieso zu wenig weiß und dann sich fragt, wie gehe ich damit um? Und wie gehe ich auch mit kritischen Aspekten rum, die es trotzdem um so ein sensibles Thema und eine sensible Gruppe vielleicht gibt?
Till Amelung sagt, da läuft etwas schief in der Berichterstattung. Und Martin Spivak ist Wissenschaftsredakteur bei der Zeit, schreibt seit vielen Jahren über Themen auch rund um Trans. Und Herr Spivak, was geht bei Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das so hören, was Herr Amelung da sagt?
Ja, einmal was Allgemeines geht mir durch den Kopf, dass natürlich bei allen Themen, und das Trans-Thema ist so ein Thema, die also hoch, sag ich mal, emotional geführt werden in der Öffentlichkeit, hoch politisch sind, auch hoch ideologisch, würde ich sagen, man immer meint, dass in der Öffentlichkeit die eigene Position zu wenig sozusagen Berücksichtigung findet. Ich vermute mal, das würde die andere Seite, sage ich mal, wenn man das jetzt mal ein bisschen schematisch sieht, genauso sehen. Da ist ja die Kritik, dass immer zu viele Kritiker der, sag ich mal, Trans-Community zu Wort kommen. Also beide Seiten haben hier sozusagen irgendwie die Meinung, die Ansicht, dass es ein Bias gibt in der Öffentlichkeit. Ich würde diesen Bias so nicht sehen, muss ich sagen. Ich würde heutzutage sagen, dass beide Positionen, also einmal die kritische Position vielleicht, es geht ja hauptsächlich um Kinder und Jugendliche in der Debatte, aber nicht nur, eine Berücksichtigung findet, wie auch das Verständnis für junge transidente Menschen, dass sie diesen Wunsch haben, ja, dass das Geschlecht angepasst wird, erstmal mit dem Namen und vielleicht später mit anderen Maßnahmen. Also ich sehe diesen Bias nicht, und wobei ich natürlich auch nicht allgemein für die ganzen Medien sprechen kann. Also ich kann es ganz
aber
sicher
für unsere
Zeit.
Genau, da haben Sie sicher die Artikel angeschaut, oder? Was
genau,
kam denn da
ich hatte
raus?
Ich hatte mir diese Artikel einmal dann angeschaut, die Mühe gemacht, was so in den letzten 20 Jahren über das Thema berichtet wurde. Und da wurde sehr viel berichtet. Es gab insgesamt 90 Berichte, so ungefähr, bei Zeit und Zeit Online. Und da würde ich sagen, es gibt kein Bias in irgendeiner Weise. Im Gegenteil, also wenn man von einem, sag ich mal, einer Schlagseite in den ersten Jahren berichten würde, dann vielleicht eher, dass es teilweise zu unkritisch war. Sehr viele
also
Berichte.
Also Sie meinen zu unkritisch gegenüber den Forderungen von transaktivistischer Seite?
Zu unkritisch gegenüber den Risiken, die das auch mit sich bringt, sagen wir es mal so. Ja, nämlich eine Transition bringt ja auch Risiken mit sich. Und wenn da eine falsche Entscheidung gerade bei Kindern und Jugendlichen getroffen wird, dann ist es eine Entscheidung, die denjenigen oder diejenige das ganze Leben lang sehr stark belastet, durch Unfruchtbarkeit, durch Probleme des sexuellen Empfindens und so weiter und so fort. Mittlerweile ist das aber, würde ich sagen, aufgehoben. Also wir hatten unter diesen 90 Artikeln, also mindestens die Hälfte waren Porträts von irgendwelchen betroffenen Transmenschen. Also ob es nun ein Transmensch ist, der Boxer ist, es gab einen Transmensch in der Polizei, es gab Artikel über Transdiskriminierung in anderen Ländern. Also eine sehr, sehr breite Berichterstattung. Und auch bei diesem sehr umstrittenen Thema der Transition von Kindern und Jugendlichen gab es eigentlich alle Stimmen in unserer Zeitung, also sowohl jetzt anlässlich des Gesetzes, was da jetzt in der Mache ist von der Bundesregierung, sowohl für das Gesetz als auch kritische Stimmen gegen das Gesetz. Also ich sehe diesen Bias weder in die eine noch in die andere Richtung, so unter dem Schnitt bei uns. Und in der Öffentlichkeit, wenn man alle Medien mal zusammennimmt, würde ich das auch so sehen. Es ist natürlich anders, sage ich mal, bei eher konservativen Zeitungen, vielleicht als eher bei linken Zeitungen, wenn man das überhaupt noch so sagen kann. Aber wenn man so einen Strich drunter zieht, glaube ich, gibt es eine relativ, also kommen alle Stimmen relativ gut zu Wort, würde ich sagen.
Okay, wir haben Till Amelung, der sagt, nicht kritisch genug. Wir haben Martin Spivak, der sagt, nö, eigentlich ziemlich ausgewogen. Ich könnte mir vorstellen, unser dritter Gast, der scharrt schon mit den Hufen. Das ist Leo Jannik Wild. Sie leiten eine der größten Transberatungsstellen in Deutschland, in Berlin, und Sie setzen sich schon seit Jahren auch genau mit diesem Thema, mit der Medienberichterstattung über Transmenschen auseinander. Sie haben sogar einen Leitfaden dazu geschrieben. Wie sehen Sie das? Gibt es da eine Unausgewogenheit? Wenn ja, in welche Richtung?
Oh ja, die gibt es. Meine Analyse unterscheidet sich aber vollkommen von der von Till Amelung. Ich arbeite seit 13 Jahren zu Trans in den Medien. Wer wird wie von welchen Medien dargestellt? Was ist an der Berichterstattung gut? Was ist problematisch? Was ist transfeindlich? Da gibt es eine Datenbank, da sind über 1000 Print, TV, Radio, Online-Artikel drin, die in verschiedenen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien in den letzten 13 Jahren produziert worden sind. Diejenigen, die Till Amelung eben Transaktivisten oder Transbewegung genannt hat, die Medien dominieren und da besonders sichtbar sind, sondern im Gegenteil. Wer ist häufiger als Trans-Mensch in Medien zugegen und das auch schon in den letzten 13 Jahren als beispielsweise Till Amelung? Und wem werden oft keine kritischen Fragen gestellt? Zum Beispiel Till Amelung. Es werden auch keine kritischen Fragen gestellt. Da liegt tatsächlich eine Unausgewogenheit vor, dass denjenigen, die falsch, verzerrend, pseudowissenschaftlich argumentieren, eine Plattform geboten wird, wo Journalisten und JournalistInnen plötzlich nicht mehr ihre Hausaufgaben machen, zu recherchieren, was sagen die da eigentlich? Also, was machen diese Stimmen? Sie dämonisieren, sie delegitimieren. Da werden rechte Kampfbegriffe benutzt, zum Beispiel der Gastkommentar in der Welt.
Tja, dieser Artikel in der Tageszeitung Welt, der auf dem Online-Portal als Aufmacher ganz oben stand, da war die Maus aus der Sendung mit der Maus zu sehen mit einer Regenbogenfahne und daneben der Titel Wie ARD und ZDF unsere Kinder sexualisieren und umerziehen. Und da haben 5 Gastautorinnen und Autoren beschrieben, warum sie finden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu transfreundlich berichtet und sich zum Sprachrohr von, so nennen sie es, einer Translobby macht. Die Vorwürfe in dem Text waren zum Teil ziemlich heftig. Da fand sich zum Beispiel über die öffentlich-rechtliche Berichterstattung der Satz, das ist kein Journalismus mehr. Wir verlangen eine Abkehr von ideologischer Betrachtungsweise. Und ARD und ZDF wurde vorgeworfen, falsche Darstellung, tendenziöse Berichterstattung, Begriffsverwirrung und Bedeutungsverschiebung. Also die ganz schweren Waffen wurden da aufgefahren.
Was machen diese Stimmen? Sie dämonisieren, sie delegitimieren. Der Gastkommentar in der Welt. Der kann dann reden von Wokeness, von indoktrinieren, aufdringlich sexualisieren. Das möge dann doch bitte von Journalistinnen hinterfragt werden.
Bevor wir da jetzt so ganz tief reingehen, ich denke mal, da ist ein bisschen Zunder jetzt auch schon drin für Sie für Widerspruch. Fühlen Sie sich frei, da jetzt auch drauf zu gehen?
Sie zuerst oder ich oder mir ist egal, Sie haben eine andere Meinung klar auch als ich. Sonst beginne ich. Also das, was Herr Wild sagt, ist schlichtweg falsch. Es ist falsch, dass Herr Korte irgendwas sagen kann, ohne dass er Widerspruch kriegt. Also es ist falsch, dass Frau Schwarzer bei uns in der Zeitung ihre Meinung präsentieren darf, ohne dass sie Widerspruch kriegt. Also ich habe Herrn Korte mehrmals im Gespräch gehabt, zuletzt ungefähr vor 4 Wochen.
Alexander Korte, das ist eine Schlüsselfigur in dieser Debatte. Das ist ein Jugendpsychiater aus München, der von einem Trans-Hype spricht. Also davor warnt, dass immer mehr Jugendliche sich als trans identifizieren. Der wird von den Medien gerne als Gesprächspartner genutzt, ist schon oft interviewt worden, ist in seiner Kollegenschaft aber sehr umstritten und stößt da zum Teil auch auf heftige Kritik für das, was er so vertritt und wo aus seiner Kollegenschaft auch dann oft die Rückmeldung kommt, das entspricht nicht den medizinischen Leitlinien.
Da war es ein ausgesprochenes Streitgespräch. Da hatten wir gerade 2 Leute, nämlich die Frau Willer, die Genderwissenschaften vertritt und eine dezidiert andere Meinung hat als Herr Korte. Wir hatten Herrn Korte im Streitgespräch mit Herrn Roma, der eine dezidiert andere Meinung hat bei der Behandlung von Jugendlichen und Kindern als Herr Korte. Also, dass hier irgendwelche Positionen sozusagen unhinterfragt oder unwidersprochen dargestellt werden, ist schlicht falsch.
Das Zweite aber die Falschbehauptungen von Herrn Korte, die er immer wieder unterbringt, in Medium um Medium, in jedes Mikrofon, das nicht bei 30 in eine Eistüte verwandelt, die werden in keinem der Interviews von in der Zeit, die ich mit ihm gelesen habe und zuletzt auch in der Taz, in irgendeiner Weise als pseudowissenschaftlich demaskiert. Und das wünsche ich mir von Journalisten und Journalistinnen, dass sie das tun. Nirgendwo konnte ich bislang lesen, dass die pseudowissenschaftliche Idee einer angeblichen schon in der Pubertät plötzlich auftauchenden Geschlechtsirritation eine pseudowissenschaftliche Idee ist, von durch eine Studie, die mittlerweile von der größten psychiatrischen Fachgesellschaft der ganzen Welt nicht anerkannt wird. das kann doch keine Kunst sein, das zu recherchieren. Wer das stattdessen macht, sind Trans-Organisationen oder unablässlich auch andere Akteurinnen, wie der von Ihnen erwähnte. Professor Georg Romer, einer der Koryphäen im Feld der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Ja, genau, jetzt nicht so viel Name-Dropping. Aber, ich glaube, da kommt keiner mehr mit.
Genau, da kommt keiner mehr mit.
Aber Herr Spieber, Sie dürfen auch noch mal Gegenrede, Herr Wild, bevor Sie da jetzt so durchgaloppieren.
Genau, also dass das alles Pseudowissenschaft ist, was Herr Korte und andere Kritiker sagen, das stimmt eben auch nicht. International.
Nicht alles, richtig. Absolut richtig, nicht alles, aber sehr vieles. Die Grundthesen.
Die Grundthesen sind auch durchaus nicht Pseudowissenschaft, sondern sie sind wissenschaftlich umstritten. Und darüber streitet man weltweit. Und es ist genau. In einigen Ländern ist die Debatte ein bisschen anders. Herr Amelung hat es genannt, in England oder in Schweden und so weiter ist die Debatte deutlich kritischer als bei uns und deutlich näher an Herr Korte. Was nicht heißt, dass ich sage, dass Herr Korte in allem recht hat.
Ja, also ich würde da auch gerne mich Herrn Spielwerk komplett anschließen, dass das keine Pseudowissenschaft ist. Es ist international in einigen Ländern auch ganz klar dokumentiert und selbst Koryphäen, die schon sehr lange im medizinisch und therapeutischen Bereich trans tätig sind, auch im Ausland sagen, es hat in bestimmten, ich sage jetzt mal Populationen, Altersgruppen, einen exorbitanten Anstieg in den letzten Jahren gegeben, den niemand plausibel erklären kann. So, und dieses Problem hat in den letzten Jahren, also gibt es überproportional, ich sage jetzt mal, dem weiblichen Geschlecht zugewiesene Minderjährige. Es hat unglaublich zugenommen, die da eine sozusagen mit dem Thema Trans auf Behandler und Behandlerinnen zugehen. Und das so, und da wird drüber tatsächlich gestritten.
Ja, aber Herr Amelung, was sagen Sie denn dazu, dass Herr Wild soeben gesagt hat, Sie sind viel zu präsent mit Ihren Meinungen in den deutschen Medien?
Das war nicht zu präsent, sondern sozusagen befreit von kritischen Rückfragen.
Aha, okay, das ist ein wichtiger Unterschied, ja.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass jemand gar nicht kritisch fragt oder überhaupt näher nachfragt, wie ich denn Dinge meine. So. Und im Gegensatz dazu gibt es auch genügend andere Transpersonen, die entweder sind sie noch häufiger in den Medien präsent oder überhaupt, die etwas ganz anderes sagen. Also die Leser, Leserinnen, Hörer, Hörerinnen, so haben genug Chancen, Dinge nebeneinander zu legen, Argumente nachzuvollziehen und sich eine eigene Position zu bilden.
Ist das so, Herr Spiewak? Wie viel Wissenschaft spielt denn da auch rein? Also das ist ja, Sie sind ja Wissenschaftsredakteur. Alice Schwarzer hat bei Ihm im Feuilleton einen Gastbeitrag geschrieben.
Richtig,
Sie gucken ein bisschen anders auf das Thema, oder?
Ich gucke ein bisschen anders auf das Thema, sozusagen tatsächlich ein bisschen zwangsläufig, weil ich eben in der Wissenschaft verortet bin. Ich schaue mir stärker jetzt wissenschaftliche Fakten und Studien an. Deshalb bricht es mir auch ein bisschen auf, dass Herr Wild sagt, das sei alles Pseudowissenschaft. So, was es definitiv nicht ist. Insofern ist die Berichterstattung im Feuilleton sicherlich eine etwas andere, weil dort stärker sozusagen auch im Debattenfeuilleton, sag ich mal, einzelne Positionen dargestellt werden und dann oft in der Woche später oder als kleine Serie, die wir dann hatten, das waren ja insgesamt 4 Artikel in unserem Feuilleton, verschiedene Stimmen zu Wort kommen. Aber ich glaube, dass man beides machen muss. So, man muss Betroffenen sozusagen die Möglichkeit geben, dort zu Wort zu kommen, also die selbst betroffen sind von einer Transition. Man muss genauso, was viele Transaktivisten, nenne ich sie jetzt mal so ein bisschen pauschal, sehr kritisch sehen, auch Eltern zu Wort kommen lassen, wenn sie es eben noch Minderjährige sind. Aber man muss mindestens genauso stark auch die Wissenschaft zu Wort kommen, damit es nicht nur Einzelstimmen sind, damit man tatsächlich empirische Studien, evidenzbasiert, wie das so schön heute heißt, hat, wo man sehen kann, was passiert mit Menschen, die sozusagen eine Transition vornehmen. Welche Bevölkerungsgruppen sind es? Warum sind es? Darauf hat Herr Amelung hingewiesen. Heute in einem Verhältnis von 3:1, 4:1, teilweise 5 oder 6:1 Mädchen sozusagen, die zu einem die sich dann als Junge fühlen, die sich dann als Junge outen.
Ja, bevor wir jetzt in so eine Studienschlacht reinkommen, die wir ja jetzt hier auch gar nicht einordnen können, möchte ich doch mal jetzt noch eine Lanze für Herrn Wild brechen, weil, Stichwort Pseudowissenschaft, wir haben das diese Woche gesehen, dass in der Welt ein großer Gastbeitrag erschienen ist, in dem es genau auch über die Berichterstattung über Transmenschen geht. Und wenn man sich dann mal anschaut, 5 Autorinnen und Autoren haben diesen Gastbeitrag geschrieben. Die sprechen zum Beispiel von der Fehlinformation der Vielgeschlechtlichkeit, wollen also ganz klargestellt haben, dass es nur 2 Geschlechter gibt. Die sprechen von der ideologischen Betrachtungsweise von den Trans-Themen, sprechen von Trans-Lobby-Gruppen. Und wenn man sich dann mal die Expertise anguckt, wer hat das geschrieben, dann, ich greife jetzt mal einfach einen heraus, das ist Uwe Steinhoff, Professor, klingt erstmal nach viel Kompetenz, aber er ist an der Universität Hongkong im Department of Politics and Public Administration und sein jüngstes Buch beschäftigt sich mit Kriegsethik. Und da würde ich jetzt sagen, so jemand kann den Titelbeitrag schreiben bei der Welt und mit so einem wissenschaftlichen Anspruch, da würde ich jetzt so schon sagen, das ist vielleicht eher pseudowissenschaftlich. Was meinen Sie?
Naja, also es hat mich gestern 10 Minuten Hintergrundrecherche gekostet, zu recherchieren, was haben die Menschen bislang für Hintergründe, die 5, 6, die das veröffentlicht haben. Einerseits diesen Artikel auf Welt Plus, dem hinterlegt ist aber auch noch ein 50-seitiges Dossier, in dem es Beiträge aus den Öffentlich-Rechtlichen dahingehend untersucht werden, in Anführungszeichen untersucht werden, wie transfreundlich sie angeblich seien. 2 von den Autorinnen haben zuletzt ein Buch veröffentlicht über Omega-3-Fettsäuren. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Man hätte sich gewünscht, sie hätten auch mal anstelle dieser Analyse jetzt ein paar Rezepte zu Omega-Fettsäuren veröffentlicht. Aber eigentlich, wenn man dann noch ein bisschen tiefer bohrt, dann findet man auch den ideologischen Hintergrund. Nicht nur den fachlichen, sondern den ideologischen. Diejenige, auf deren Blog dieses 50-seitige Dossier, in dem es dann einigen Beiträgen, wie zum Beispiel einem Trans-Beitrag in der Sendung mit der Maus, an den Kragen geht, veröffentlicht auf ihrem Blog Querdenkerpositionen der ideologische Background einiger der 5 ist klar. Ja, zum Glück hat bis heute darauf nur die Neue Zürcher Bezug genommen, aber auch kontextualisiert nicht, wer sind die Leute, die dahinter stehen.
Ja, das, aber Herr Wild, dass Sie das verurteilenswert finden, das denke ich mal ist offensichtlich. Mich würde jetzt eher interessieren, Herr Amelung, Herr Spivak, Sie sagen, viele Stimmen sollen gehört werden, auch solche Stimmen?
Zum einen gebe ich Herrn Wild recht, dass man natürlich auch die Hintergründe der Person entsprechend einordnen sollte. Neue Zürcher Zeitung und die Welt haben praktisch das als Gastbeitrag von den Autoren und Autorinnen abgedruckt. Die Frage wird dann sein, ob dann auch andere Positionen da noch zu Wort kommen in späteren Ausgaben, die sich damit kritisch auseinandersetzen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich habe das mir auch angeschaut und für mich nimmt das sehr viel, oder für mich nahmen die Punkte der Kritik, die man da gelesen hat, sehr viel Bezug auf das, was man vor einigen Jahren von, sagen wir mal, Strömungen, Kräften wie Demo für alle, also aus der religiös-fundamentalistischen Ecke kommend, generell gegen Aufklärung über sozusagen LGBT, also lesbisch, schwul, trans, inter, queer, gehört hat. Und die eigentlich im Prinzip gar nicht wollen, dass über solche Themen aufgeklärt wird. Auf der anderen Seite waren aber einige Aspekte so, dass sie auf grundsätzliche Konflikte hinweisen, die ich auch sehe. Eben die Frage, welche Geschlechterdefinition legen wir zugrunde?
Aber das ändert ja nichts daran, dass man sich fragt, wer soll denn da streiten, gerade mit so einer großen Reichweite? Herr Spivak, hätten Sie diesen Personen eine Seite in Ihrem Ressort gegeben?
Nein, ganz sicher nicht. Wir geben ohnehin selten, also wie gesagt, im Wissenschaftsressort solchen Meinungsstücken, sagen wir mal, eine Plattform. Aber das hätte ich ganz sicher nicht gemacht, weil es hier doch finde ich, sehr polemisch und zugespitzt etwas dargestellt wird, was bei diesem Thema, finde ich, nicht angemessen ist.
Vielleicht auch unwissenschaftlich, oder? Das ist ja das, was wir
ja auch teilweise unwissenschaftlich, ohne Frage. Und es werden hier einfach, und da sind wir vielleicht bei der Unwissenschaftlichkeit, die Sie meinen, einfach viel zu viele Sachen alles durcheinander geworfen. Dann ist es Sexualisierung und dann kommt auf einmal Pornos vor und dann ist es die Zweigeschlechtlichkeit. Das sind ein paar Punkte, über die man diskutieren kann. Also gerade über die Zweigeschlechtlichkeit lohnt es sich sehr, sehr zu diskutieren. Das war ja so ein bisschen die Debatte, die ich vor 4 Wochen da oder vor 6 Wochen...
Ich unterbreche hier mal kurz. Sie merken schon, das ist eine ganz komplexe Diskussion. So hatte ich sie soeben ja auch angekündigt. Und es passierte immer wieder in dieser Podcast-Aufzeichnung, dass wir abdriften in höhere Gefilde und uns in irgendwelche Fachdiskussionen verzettelt haben. Ich habe mich bemüht, immer wieder alle zurück zu unserer Hauptfrage zu bekommen. Wie sieht gute Transberichterstattung aus? Was mir jetzt noch ein bisschen zu kurz kommt, wir reden jetzt sehr abstrakt über dieses Thema, aber wir sprechen ja auch über Menschen, für die das nicht nur ein Thema ist, das sie in der Zeitung lesen, sondern das, was mit ihrem Leben macht. Und ich nehme mal noch einfach ein extremeres Beispiel. Im Februar hat der Spiegel die Philosophin Kathleen Stock interviewt, die ja auch sehr umstritten ist. Und die sagt dann so einen Satz über Transfrauen: Es handelt sich trotzdem um Männer, denen der Penis entfernt wurde und die Hormone genommen haben. Also eigentlich die Existenz von Transfrauen wird geleugnet. Und das liest dann jemand in der Zeitung. Haben wir da wirklich komplette Debatten, Freiheit mit allen Positionen oder kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir vielleicht uns auch einfach einigen wollen, dass wir uns nicht diskriminierend äußern gegenüber Gruppen?
Ja. Naja, auch auf Kathleen Stock hat beispielsweise keine der wenigen größeren Trans-Inter-Organisationen in Deutschland Gelegenheit bekommen, fachlich fundiert das auseinanderzunehmen.
Auch da möchte ich nochmal widersprechen. Wir hatten einen Widerspruch, sowohl zu Frau Schwarzer als auch, das wurde erwähnt, Frau Stock, die hatten wir auch im Interview nämlich, von dem Querbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Lehmann. Der hat das sozusagen aus der Position des Querbeauftragten sozusagen dargestellt. Und da kann man nun nicht sagen, dass die verschiedenen Trans-Organisationen oder Inter-Organisationen keinen Zugang zu Herrn Lehmann haben.
Aber also Herr Spivak, machen wir es uns da als Journalisten nicht ein bisschen einfach? Wir laden den Queer-Beauftragten ins Interview, wir laden Kathleen Stock ins Interview, wir stellen die Interviews auf unsere Seiten und sagen, macht was draus bei so einem komplexen wissenschaftlichen Thema und auch ideologischen Thema, ja.
Inwiefern machen wir uns das zu einfach, würden Sie sagen?
Naja, weil dann Leserinnen und Leser selber gucken müssen, was mache ich denn draus, wem glaube ich denn, was sind denn die Studien dahinter? Das kann in so einem Interview ja nie im Detail eingeordnet und ausgeführt werden.
Was wäre die Alternative, nur die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen und zu sagen, ja, die haben schon recht, weil sie selbst betroffen sind? Oder was wäre für Sie die Alternative?
Naja, so wie Sie arbeiten, würden Sie ja auch in einem Artikel immer mehrere Stimmen reinholen, auch einordnen
Natürlich.
Lassen. Genau, ja, und das ist klar, vielleicht in dem klar. Fall dann die beste Reform als so ein Interview. Wäre jetzt eine Überlegung, ne?
Ja, aber wir haben ja nicht nur solche Interviews und wir haben ja nicht nur Gastbeiträge, das wäre ja schlimm, sondern die meisten Beiträge sind natürlich, gerade im Wissenschaftsbereich, machen wir ja beides in der Regel nicht, sondern wir machen oder wir stellen beides gegenüber, sondern wir machen recherchierte Artikel. Und ich habe jetzt insgesamt die letzten 10 Jahre so 3 Artikel sozusagen dazu veröffentlicht. Und da sind natürlich verschiedene Meinungen sozusagen zur Sprache gekommen. Und da hat man natürlich dann auch die Aufgabe, als Wissenschaftsjournalist erst recht zu sagen, na, es gibt diese Studien, die sind vielleicht umstritten, beziehungsweise sie sind kritisiert, sie sind noch nicht das letzte Wort auf diesem Feld, was es in Klammern ohnehin nie gibt in der Wissenschaft. Das ist natürlich unsere Aufgabe. Aber genau das passiert ja. Es ist ja nicht so, dass wir immer nur irgendwelche Gastbeiträge von irgendwelchen Leuten da abdrucken und sagen, dass der Leser soll sich selbst eine Meinung bilden.
Aber passiert
so,
das?
So ist es ja nicht.
Passiert das überall? Ich meine, Sie sitzen jetzt im Wissenschaftsressort. Das ist natürlich ein kleiner Teil der großen Medienwelt. Wenn so Themen in den Nachrichten oder so verhandelt werden oder in aktuellen Sendungen, dann ist es vielleicht manchmal auch nicht mit der Expertise, die Sie jetzt da anführen.
Ja, wenn ich, ja, da, ja, sagen Sie.
Wir haben ja auch ein paar Beispiele guter Praxis. Also sozusagen, ich kann nicht sagen, jede mediale Berichterstattung zu Trans-Themen funktioniert nicht. Im Gegenteil. Es ist gut, wenn die Sendung mit der Maus beispielsweise den Lebensweg einer Transfrau kurz kindgerecht skizziert, und es ist gut, wenn, wie zum Beispiel es der mitteldeutsche Rundfunk im vergangenen Jahr gemacht hat, verschiedene Stimmen in einem Beitrag zu Wort kommen. Oder es gab einen wunderbaren Beitrag jetzt im Bayerischen Rundfunk anlässlich des 8. März, Frauentag. Da wurden zwei sehr unterschiedlich zu Fragen von geschlechtlicher Vielfalt positionierte Bundestagsabgeordnete befragt.
Ja, und hier ist unser Gruppenraum. Hier sind die Toiletten und es ist der Schriftzug dran, Toilette für alle.
Genau, also das ist uns auch was einfach ganz Wichtiges. Ich meine, ich selber, Leute im Radio werden es nicht sehen können, aber ich meine, ich selber habe kurze Haare, bin irgendwie mittelgroß, habe selber ganz oft die Erfahrung von wegen, ich gehe auf die Frauentoilette und bekomme erstmal komische Blicke oder eben ein, Entschuldigung, die Herrentoilette ist hier. Und dann komme ich immer mit einer möglichst hohen Stimme, hallo, um zu signalisieren, nein, nein, das ist hier schon okay.
Eine von der SPD, eine von den Grünen, eine Transabgeordnete aus dem Bundestag und ein Historiker, der ein feministisches Archiv leitet, zu der Frage, wie sieht's denn aus bei dem angeblichen oder bei dem Konflikt zwischen, sagen wir, Altfeministinnen und geschlechtliche Vielfalt akzeptierenden Stimmen heutzutage. Ja. Da passiert dann, da werden dann Menschen sozusagen in einem Beitrag nicht suggestiv und vor allen Dingen nicht mit suggestiven Fragen präsentiert, auch in widersprüchlichen Analysen, aber nicht auf den Schultern einer diskriminierten Minderheit, wie das andere AkteurInnen machen und damit nicht hinterfragt werden.
Okay, so. Wir haben heute ganz viel gehört, ich widerspreche, ganz viel Widerspruch. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich würde gerne mit was Konstruktivem hier rausgehen. Jetzt führe ich das mal so in Richtung Schlussrunde und überlege, ob es irgendwas gibt, worauf wir uns jetzt vielleicht auch einigen können bei all dem Widerspruch, was gute Transberichterstattung ausmacht. An so ein paar Punkten ist ja ein bisschen Harmonie durchgeschimmert, könnte also durchaus sein. Hat jemand von Ihnen einen Vorschlag, was wir vielleicht hier mal in die Mitte schmeißen, worauf wir uns alle einigen könnten?
Na, ich weiß nicht, ob wir uns darauf alle einigen könnten, aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn zum Beispiel viel mehr als der Fokus anstelle auf ein noch nicht bekanntes Selbstbestimmungsgesetz oder auf eine angeblich unverantwortliche medizinische Behandlung von Kindern und Jugendlichen, die es nicht gibt. Es gibt keine unverantwortliche Behandlung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Transition, sondern eine hochverantwortliche, höchste ethische Standards.
Okay, das werden wir jetzt hier nicht klären können, aber Sie.
Aber ich werde es trotzdem nicht darauf verzichten, diesen Punkt zu machen und empfehle, verteile nachher gerne noch Links. Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass anstelle Mythen zu reproduzieren wie Gefährdung durch Transpersonen, Gefährdung durch Selbstbestimmungsgesetze, es zum Beispiel mehr Reportagen gibt, die alltägliche Diskriminierung von Transmenschen in allen Lebensbereichen taucht sie auf. Allein im deutschsprachigen Raum sind in den letzten 2 Jahren dazu 6 Studien erschienen, dieser Komplexität mehr Raum gegeben wird in Medien. Und mehr.
Vielleicht können wir uns aber anderweitig auch darauf einigen, dass das vielleicht nicht alles nur gut und positiv ist, was uns Transpersonen gefällt oder schmeichelt, sondern wir uns auch als Transpersonen mit Dingen auseinandersetzen müssen, die Sachen, die wir gut finden, vielleicht erstmal nicht nur in einem sehr positiven Licht erscheinen lassen, sondern wir uns auch mit Interessen anderer gesellschaftlichen Gruppen auseinandersetzen müssen oder mit sich, wie bereits ja mehrfach heute erwähnt, mit sich vielleicht verändernden Entwicklungen, die in Schweden und Großbritannien eben dazu geführt haben, dass die medizinischen Behandlungen bei geschlechtsdysphorischen Minderjährigen nochmal praktisch jetzt neu bewertet wird und wurde. Ja. Damit müssen wir uns auch fair und reflektiert und offen mit auseinandersetzen.
Ich glaube, einigen können wir uns ja mal grundsätzlich, dass man über dieses Thema in irgendeiner Weise respektvoll sozusagen berichten soll, auch respektvoll gegenüber den Betroffenen. Was denn wieder respektvoll ist, darüber, da fangen ja dann schon wieder die Debatten an. Aber jeder Journalist sollte sich natürlich bemühen, das in irgendeiner Weise zu tun. Wünschen würde ich mir tatsächlich, dass die verschiedenen Stimmen alle zu Wort kommen. Ich würde mir schon auch eine stärkere wissenschaftliche Fundierung wünschen und ein größeres Wissen. Und das ist einfach, das sieht man ja auch in dieser Debatte heute, ein sehr spezielles Thema, so ein sehr schwieriges Thema. Und da braucht es leider sehr viel Wissen erstmal drum. Und im Moment haben wir, glaube ich, immer noch zu wenig Wissen. Und wenn ich noch was wünschen dürfte gegenüber sozusagen der Trans-Lobby, und dieser Lobby gibt es. Es gibt eine Kirchenlobby, es gibt eine Journalistenlobby, es gibt eine Autolobby, es gibt natürlich auch eine Trans-Lobby. Dafür werden diese Organisationen sozusagen gegründet oder gründen sich. Ist auch völlig in Ordnung in dieser Welt und in dieser vielstimmigen Republik, dass man dort nicht immer Voraussetzungen sozusagen setzt, um mit den Leuten sprechen zu können. So, das ist wirklich teilweise schwierig, wenn ich jetzt Betroffene sprechen möchte, die auch eine andere Meinung vielleicht haben als Herr Kort, dann kriege ich erstmal einen Katalog, was ich alles machen muss, damit ich irgendwie diese Betroffenen auch sprechen kann. Das ist fördert sozusagen nicht die Debatte. So. Und das würde ich mir vielleicht teilweise noch ein bisschen stärker wünschen. Aber Respekt vielleicht da, wo wir uns alle darauf einigen.
Also ich habe hier bei der Podcast-Aufzeichnung gemerkt, wie schwierig diese Debatte ist, weil sie sehr komplex ist, weil es da Leute gibt, die schon total tief drin sind, andere, die sich vielleicht gerade erst anfangen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen oder sich auch fragen, was hat das mit mir überhaupt zu tun? Wir haben das heute versucht, trotzdem ein bisschen auseinander zu dröseln und uns auch einfach zu einigen und zu überlegen, wie gute Berichterstattung über Trans-Themen aussieht. Ich bin damit denken auch noch nicht fertig. Ich habe viel vorher für diese Sendung gelesen und recherchiert und nehme jetzt mit, es gibt noch so viel mehr, was ich lernen und wissen kann. Und es wird keine einfache Aufgabe, das auch in Zukunft abzubilden. Wie sieht gute Berichterstattung über Transmenschen aus? Das ist gerade ein sehr umkämpftes Thema. Das haben wir heute gemerkt in dieser Debatte. Und wir als JournalistInnen stehen mittendrin. Ich habe heute mit meinen Gästen versucht, ein bisschen zu sortieren, was gute Berichterstattung ausmacht. Dabei war der Sozialwissenschaftler Till Amelung, der uns eine Mail zu diesem Thema geschrieben hat, aber auch selbst viel zu dem Thema Trans spricht und veröffentlicht. Außerdem dabei war Leo Jannik Wild von der Intertrans-Beratung der Schwulenberatung Berlin, der JournalistInnen zu guter Transberichterstattung berät. Und mein Gast war außerdem Martin Spiewak, Wissenschaftsredakteur bei der Zeit. Vielleicht hat Ihnen unsere Diskussion Lust gemacht, auch mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir sprechen jede Woche in unserem Podcast mit einer Hörerin oder einem Hörer über das, was Ihnen in der Medienberichterstattung auffällt. Und wir freuen uns, wenn Sie uns mit Ihren Anliegen schreiben. An nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort @deutschlandfunk.de. Ich bin Annika Schneider aus der Deutschlandfunk Medienredaktion. Schön, dass Sie heute dabei waren.